Wir wollen ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es hier in Tschechien viele Glocken gab und dass sie jetzt fehlen. Und dass es ein schönes Handwerk mit einer tiefen kulturgeschichtlichen Bedeutung gibt, das der Glöckner.
Wir alle sind in einem anderen Alter, wohnen anderswo, haben unterschiedliche Berufe. Wir treffen uns einfach zum Läuten. Das verbindet uns und das ist das Besondere.
Und so passiert es, dass Leute, die auch nicht musisch sind, aber sensibel, hören Glocken unterschiedlich. Und so, wenn sie auch gut aufgelegt sind, ist ein schöner Tag, ein Festtag, dann klingt die Glocke fröhlich, lebendig. Und plötzlich, an einem traurigen Tag wie bei einer Beerdigung, empfinden diese Menschen die gleiche Glocken als traurig.
Die Glöckner von Prag, wie Tschechien seine Kirchenglocken wiederentdeckt. Eine Sendung von Kilian Kirchgessner.
Ein Montagabend an der Moldau in Prag. Gedrängt voll ist es an der Uferpromenade. Der allwöchentliche Termin hat sich in der Stadt herumgesprochen. Gleich wird geläutet. Ein riesiges Trumm ist die Glocke, die auf einem Floß auf der Moldau schwimmt. Fast 10 Tonnen schwer, die zweitgrößte Glocke des Landes. Elektrisch klappt der Steg herunter, der das Floß mit dem Ufer verbindet. Die ersten Interessenten kommen an Bord. Am Joch der Glocke hängen 4 starke Seile, 2 auf jeder Seite. Wer möchte, darf eines von ihnen in die Hand nehmen. Die Regie übernehmen erfahrene Glöckner. Jetzt geht es los. Erst werden die Seile auf der einen Seite nach unten gezogen, dann die auf der anderen Seite. Langsam setzt sich die Glocke so in pendelnde Bewegung. Es ist eine schwere Arbeit. Die Passanten, die hier zu Glöcknern werden, halten das Seil auf Schulterhöhe fest und ziehen es mit dem ganzen Körper bis zum Boden hinunter, immer im Takt des Geläuts. So gewaltig ist die Wucht der 10-Tonnen-Glocke, dass sich das Floß mit jedem Schlag vor und zurück bewegt. Kräftig reißt es an den Halteseilen. Am Rand steht Christoph Czyżinski von dem Verein, der die Idee zur Riesenglocke hatte. Und strahlt.
Die letzten 500 Jahre hat niemand über eine Glocke dieser Kategorie nachgedacht. Sie ist absolut überdurchschnittlich. Wenn man bei der Kirche von einer großen Glocke spricht, denkt man so an 1,5 Tonnen. Unsere hat aber 10 Tonnen. Für so eine Glocke müsste man keine Kirche bauen, sondern eine Kathedrale. Wir haben uns von einem der bekanntesten Glockenexperten hier in Tschechien beraten lassen. Und der sagte, das ist größenwahnsinnig, völlig unsinnig. Aber mir gefällt's.
Fünf Minuten lang läuten die Passanten. Regelmäßig wechseln sie sich an den Seilen ab. Der Glöcknerjob ist Knochenarbeit. Dann schwingt die Glocke aus und alle stellen sich unter sie, um dem langen Nachhall zu lauschen. Für die meisten Prager ist es der erste nähere Kontakt mit einer Glocke. Wie es war, eine ältere Frau strahlt.
Ja. Super.
Richtig super. Ein tolles Erlebnis.
Die Riesenglocke hat einen Namen. 9801, so haben die Initiatoren sie genannt. Ein hochsymbolischer Name. Exakt so viele Glocken wurden im Zweiten Weltkrieg aus den Kirchtürmen in Böhmen und Mähren beschlagnahmt. Und exakt 9801 Kilogramm wiegt deshalb die neue Glocke, die bewusst ein Denkmal sein soll für das verloren gegangene Geläut. Und während in Deutschland und Österreich die eingeschmolzenen Glocken in den Jahren nach dem Krieg meistens wieder nachgegossen wurden, blieben die Prager Türme stumm. Christoph Czyżinski, der Mitinitiator des montäglichen Glockenläutens.
Die Kommunisten hatten natürlich kein Interesse daran, irgendwelche Glocken für die Kirche nachgießen zu lassen. Im Gegenteil, die Kirche wurde schwer unterdrückt. Und so gab es für die Glocken kein Geld, keine Sammlung.
Jetzt sind es junge Tschechen, die sich für die Renaissance des Geläuts einsetzen. Und nicht alle von ihnen sind gläubig. Manager sind darunter, Architekten, IT-Spezialisten. Und jeder hat sein ganz eigenes Motiv. Vom Lokalpatriotismus bis zur Begeisterung für die alte Kulturtechnik des Glockenschlagens.
Wir wollen ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es hier in Tschechien viele Glocken gab und dass sie jetzt fehlen. Und dass es ein schönes Handwerk mit einer tiefen kulturgeschichtlichen Bedeutung gibt, das der Glöckner. Und wir wollen auf die Kriegsrequisitionen aufmerksam machen, auf die Glocken, die wir unter deutscher Besatzung verloren haben. Unser Ziel ist es, für die Erneuerung der Glocken zu werben.
Dass diese Bewegung ausgerechnet in Tschechien aufkommt, dem europäischen Land mit den wenigsten bekennenden Kirchenmitgliedern in ganz Europa, sei kein Zufall. Da ist sich Christoph Čižinský sicher und scherzt.
Den Glauben zu praktizieren und zu läuten schließt sich sogar ein bisschen aus. Als Christ sollte man schließlich unten in der Messe sein und nicht oben im Glockenturm.
Dann wird er wieder ernst und erzählt von seinen Erfahrungen. Seit anderthalb Jahrzehnten schließlich ist er schon Glöckner.
Interessant ist, dass Glocken nicht nur Gläubige ansprechen. Aus meiner Erfahrung ist dieses Phänomen komplett unabhängig von der Religion. Es gibt Leute, die Spaß an den Glocken haben, ganz unabhängig davon, ob sie etwas glauben oder nicht. Gut, militante Antiklerale können es wohl nicht sein. Die meisten Glocken sind nun einmal auf Kirchen. Aber das ist ein Kulturerbe. Nur auf die Kirche lässt es sich auch nicht reduzieren.
Seinen eigenen Traum hat er klar vor Augen. Und auch bei ihm hängt er nicht mit der Religion zusammen.
Auf einen der Hügel am Rande von Prag zu steigen und sich die Glockenschläge anzuhören, so wie das alte Prag früher einmal geklungen hat, das müsste wunderbar sein.
Die Erneuerung der Glocken, das ist ein Ziel, mit dem Christoph Čižinský und seine Glöckner-Kollegen nicht alleine sind. Etliche Gemeinden in ganz Tschechien planen derzeit, ihre Pfarrkirchen wieder mit Glocken auszustatten. Eine regelrechte Bewegung ist daraus geworden. Die Faszination der Glocke 9801, so scheint es, ist ansteckend. Die Kirche St. Johannes Nepomuk am Felsen, ein barocker Bau im Prager Zentrum. Hier ist die deutschsprachige katholische Gemeinde zu Hause. Reinhard Kaiser ist Mesner. Hinten in der Kirche führt eine enge Wendeltreppe in die Höhe. Die hölzernen Stufen sind ausgetreten. Staubig ist es. Reinhard Kaiser drückt auf einen Schalter, aber das Licht geht nicht an.
Glühbirne durch?
Nee, da habe ich eigentlich ganz neu eingebaut. Aber.
Mit einer Taschenlampe leuchtet er den Weg nach oben aus. Eine hölzerne Treppe führt auf die Empore mit der Orgel. Aber Reinhard Kaiser steigt noch weiter hinauf.
Das geht rauf bis zur Kuppel. Also bis zur Zwiebel. Also wir sind jetzt ja hier, sind wir ja über dem Dach. Und da geht es jetzt eben noch den gesamten Turm rauf. Da wird es dann relativ schmal.
Und dann steht er auf einmal vor einer Glocke. Eng ist es hier, ein Geländer zur steilen Treppe gibt es nicht. Licht fällt durch die Ritzen in den hölzernen Fensterläden hinein.
Und das hier ist eben die letzte Glocke, die wir haben. Und das ist tatsächlich die allerälteste. Und das ist die barocke Glocke von 1744. Die hat der Valentin Lisieux, der ist gemacht. Aber die ist auch schon etwas... Zumindest ein bisschen reparaturbedürftig. Den Klöppel muss man erneuern. Denn das schlägt hier an. Es sollte eigentlich hier oben anschlagen. Das ist ein ganz anderer Klang. Also hier unten. Nee, aber die Glocke ist an sich in einem guten Zustand. Also ich glaube, die wiegt um die 200 Kilo.
Reinhard Kaiser ist ein junger Familienvater, im Hauptberuf promovierter Chemiker. Und hier in der deutschsprachigen Gemeinde hat er die Initiative angestoßen, die alten Glocken wieder neu zu beschaffen.
Seit 100 Jahren ist eben diese Stille, die finde ich halt irgendwie traurig.
Natürlich, klar, ich glaube, die religiöse Komponente ist ja bei Glocke immer ganz stark, die da mal mitschwingt. Aber für mich persönlich ist es einfach auch dieses Gefühl der Heimat. Weil klar, aus Niederbayern kommend hört man die Glocke zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und hier ist es eben tatsächlich sehr still.
Im Ersten Weltkrieg sind in dieser Kirche alle Glocken beschlagnahmt worden, bis auf die älteste. Für die Nazis lohnte sich dann später offenbar der Aufwand nicht, die einzige verbliebene Glocke vom Turm zu holen. Die Reste sind immer noch zu sehen. Unter dem Glockenstuhl in einer staubigen Ecke lagern die Glockenjoche, jene Fassungen, die die Glocken halten.
Das sind die Original, die sind aus Eichenholz, glaube ich, meistens. Und die wurden eben nach 1916 wurden die hier einfach gelagert und liegen gelassen.
Sogar ein Klöppel ist noch vorhanden. Reinhard Kaiser strahlt.
Im Tschechischen heißt es ja Srdce. Also im Tschechischen ist es Herz einer Glocke. Das ist schön.
Ursprünglich hingen einmal drei Glocken im südlichen Turm, im nördlichen weitere drei Glocken.
Und da können wir mal rüberschauen. Denn da ist eben heute nur noch der leere Glockenturm. Und genau hier unter uns ist die Orgel. Also wir sind jetzt direkt unterm Dach.
Fast nie kommt jemand hier auf das Dachgebälk der Kirche. Selbst Reinhard Kaiser war erst vor ein paar Jahren zum ersten Mal hier oben. Ein schmaler, hölzerner Steg führt von einem Glockenturm zum anderen.
Das ist jetzt eben der zweite Turm. Und da sieht man eben sehr schön, wie das damals, 1897, halt eben installiert wurde. Denn es waren eben drei unglaublich große Glocken. Das eine war 200 90, die andere 390 und die hatte, glaube ich, fast 400, 500 Kilo. Und da wollen wir eben jetzt eben hier das alles neu machen.
Die Planung der Glocken ist eine Wissenschaft für sich. Sie müssen alle aufeinander abgestimmt sein, um klanglich zu harmonieren.
Und unsere aktuelle hat eben den Ton S. Dazu passen eben diese beiden möglichst gut und haben eben dieses S, D, C, was eben das sogenannte Gloria-Motiv ergibt.
Genau dieser Dreiklang soll jetzt wieder entstehen, originalgetreu nach dem historischen Vorbild.
Drei bis dreier Geläut, das ist eigentlich das jüngste Geläut gewesen, das war von 1897. Und das war von Josef Grassmeier. Das ist eben genau die Firma, die heute noch in Innsbruck die Glocken gießt. Und da habe ich vor kurzem eben so einen Auszug aus den alten Archiven von 1897 bekommen. Und da stehen unsere drei Glocken drin.
Die Firma Grassmeier. Bei ihr laufen viele Fäden zusammen, wenn es um die Prager Glocken geht. Für Böhmen und Mähren war sie einer der wichtigsten Glockenlieferanten. Damals noch zu Zeiten der Habsburger Monarchie. Die Reise von Prag nach Innsbruck führt einmal quer durch das einstige Kaiserreich. Innsbruck ist bis heute so etwas wie die K&K-Glockenhauptstadt geblieben. Das alte Haus der Manufaktur steht an einer Kreuzung am Rand der Altstadt. Johannes Grassmeier führt den Betrieb in 14. Generation. Schon zu Zeiten des Dreißigjährigen Krieges gossen seine Vorfahren Glocken.
Früher war das regional im Habsburger Bereich. Wir wissen nur, dass wir die allererste Glocke, die nachdem die Osmanen aus dem bosnischen Bereich weggezogen sind, ist die allererste Glocke in die Gegend gekommen, in der Nähe von Sarajevo, von uns, aber noch in einem Bierfass geschmuggelt.
Johannes Grassmeier steht in der Werkshalle. Nächste Woche wird wieder gegossen. 3 Monate dauert die Vorbereitung für jede einzelne Glocke. Viel Handarbeit, bis die tönerne Form perfekt passt. Das Gießen selbst ist in wenigen Minuten geschafft.
Und das da oben ist der Ofen. Da hat es mit Holzschmolz und rinnt vom Ofen raus in so einen Gusssiegel und vom Gusssiegel dann in die Glockenform.
Auch die Prager Glocke 9801 stammt aus Innsbruck.
Jedes Jahr gibt es für mich so Herzschlagglocken, die mich besonders berühren. Und diese Glocke war auch die Herzschlagglocke in dem Jahr. Dieser historische Gedanke von 9801 verschwundenen Glocken, der Bezug zur Vergangenheit. Das eine, was Vergangenheit ist, ist ja weit weg. Und so halten die Glockenläute von Prag eine Tradition aufrecht und bringen sie in die Zukunft.
Und auf Tradition verstehen sie sich hier in Innsbruck. Über der Werkstatt ist eine Art Bibliothek eingerichtet, ein Raum, in dem Gussvorlagen für die Glockenverzierung aufbewahrt werden, fein säuberlich nach Alphabet sortiert. Oft wurden Glocken mit Heiligen verziert.
Wenn die sagen in Prag, also wenn die sagen, wir haben 1880 damals eine Glocke gehabt, in Innsbruck gegossen, Sie hätten ganz gern wieder die Verzierungen von damals. Dann können wir da gehen wir ins Archiv und holen die alten Bilder. Und gestern ist Fulcorum, sind wir gefragt worden, nach der Apollonia. Und dann haben wir da die Bilder von der Apollonia. Die haben das. Das sind die Bilder von der Apollonia.
So großen Nachholbedarf an Glocken wie Tschechien haben nur wenige Länder. Fast überall wurden die Glocken nach dem Zweiten Weltkrieg längst wieder ersetzt. Aus Prag gibt es ein bewegendes Foto. Es zeigt einen Glockenfriedhof. Das Jahr 1942. Auf einer Moldauinsel stehen tausende Glocken, fein säuberlich aufgereiht nebeneinander. Große und kleine, leichte und schwere. Und warten auf ihren Abtransport. Für die Kriegsführung, sagt Johannes Grassmeier, seien sie damals eigentlich gar nicht mehr nötig gewesen.
Im Zweiten Weltkrieg war Stahl notwendig und nicht mehr Bronze in der Masse. In den Kriegen davor, sei es bei Napoleon, hat es eigens das Glockenrecht gegeben. Wenn man eine Stadt besetzt hat, hat der Sieger sich die Glocken genommen, das Metall. Im Ersten Weltkrieg sind ganz viele Glocken abgenommen worden, weil man die Bronze gebraucht hat für die Waffen. Im Zweiten Weltkrieg war die Bronze nicht mehr wichtig. Aber die Leute haben gewusst, in allen Kriegen hat man Glocken abgenommen. Und daher haben die Nazis gesagt, wir brauchen die Glocken für den Krieg. Aber eigentlich ist es darum gegangen, der Kirche die Stimme zu nehmen.
Schwierige Phasen gab es in den mehr als 400 Jahren der Firma Grassmeier immer wieder. Kaiser Josef II. Mit seinem Toleranzpatent und der Säkularisierung war schlecht fürs Geschäft der Glockengießer. Die Kriege sowieso, aber der Zweite Weltkrieg war besonders hart.
Der Goebbels wollte alle Glocken in Europa zerstören, bis auf 12 Stück zur Erinnerung. Das war sein Plan. Und nachdem Österreich an Deutschland angeschlossen worden ist, 1938, also noch vor dem Krieg, haben wir ein Schreiben aus Berlin bekommen, einen Brief, wo uns gesagt worden ist, wir dürfen nicht mehr Glocken gießen. Und wenn uns Kunden fragen, müssen wir sagen, wir haben technische Probleme, Metallprobleme.
Die Glocken als Zielscheibe der Politik, allein das zeigt, dass sie mehr sind als reine Klangkörper oder als Musikinstrumente, wie die Glockenbauer sie nennen. Glocken sind Symbole, ihr Klang löst bei jedem etwas aus. 1000 Jahre alt ist die älteste Glocke, die bei Grassmeiers im Haus steht, älter noch als Innsbruck selbst, ein Bote aus dem Mittelalter. Der Glockenschlag ist ein archaischer Klang.
Und so passiert es, dass Leute, die auch nicht musisch sind, aber sensibel, hören Glocken unterschiedlich. Und so, wenn sie auch gut aufgelegt sind, ist ein schöner Tag, ein Festtag, dann klingt die Glocke fröhlich, lebendig. Und plötzlich, an einem traurigen Tag wie bei einer Beerdigung, empfinden diese Menschen die gleiche Glocken als traurig. Ja, wie gibt es das? Fast ein Wunder. So wie der Mensch in Stimmung ist, hört man mehr die fröhlichen oder die traurigen Akkorde heraus. Das macht etwas auch das Geheimnis von guten Glocken aus.
Zum Leidwesen Johannes Grassmeiers aber geraten die Glocken heute in Vergessenheit. Seit fast überall auf den Kirchtürmen elektrische Läutwerke eingebaut sind, die ferngesteuert zum Gottesdienst rufen oder die Stunde verkünden, gibt es kaum noch Glöckner. Und mit den Glöcknern sind auch die Enthusiasten ausgestorben, die sich um das Geläut kümmern. Leute wie Johannes Grassmeier, die schon am Ton erkennen, was da für eine Glocke klingt. Oder wie manche der besten Kampanologen, also Glockenwissenschaftler, die einzig am Klang auseinanderhalten können, welcher Meister in welchem Jahrhundert die Glocke geschaffen hat. Tschechien ist eine der letzten Ausnahmen, wo die Tradition des Läutens mit der Hand noch gepflegt wird, sagt Johannes Grassmeier.
Es sind nur bestimmte Regionen in Europa, wo noch Hand geläutet wird. Und dazu zählt auch Prag. Die Prager Glockenläuter sind über das Land hinaus berühmt.
Und vor allem, sie sind eine verschworene, eine verschwiegene Gemeinschaft. Sonntagmorgen, noch ist es ruhig auf der Prager Burg hoch über der Stadt. Die Touristen kommen erst zu späterer Stunde. Hier in der gewaltigen Burganlage steht der Veitsdom und zu seinen Füßen versammeln sich die Glöckner. Kateřina Brennerová und Pavel Ondráček gehören zu den Ersten, die heute da sind.
Wir sind ein harter Kern von 15 Leuten. Da oben hängen viele Glocken. Wenn die alle läuten, sind 12 Leute am Seil plus noch ein paar zum Ablösen.
Sie schauen vom Boden aus den mächtigen Turm hinauf. Dort hängt hinter hölzernen Fensterläden Siegmund, die größte Glocke Tschechiens mit 15 Tonnen, die nur zu besonderen Anlässen erklingt. Viel weiter oben im Turm dann der zweite Glockenstuhl, der heute das Ziel der Glöckner ist. Pavel Ondráček weiß alles über die Glocken.
Die älteste Glocke ist von 1543. Sie heißt Václav. Am zweitältesten ist Johannes. Siegmund ist von 1549. Und unsere kleine Signalglocke Josef ist von 1605.
Zwei große Glöcknergruppen gibt es in Prag. Die Glöckner der Kleinseite, zu der Pavel Ondráček und Kateřina Brennerova gehören. Und dann noch die Glöckner aus der Altstadt. Beide Reviere sind durch die Moldau getrennt. Aber Konkurrenten sind sie ohnehin nicht. Eher Verbündete im Kampf um ihre Glocken. Nur, dass eben jede Gruppe für andere Kirchtürme zuständig ist. Pavel Ondráček.
Jeder Glöckner hat seine eigene Handschrift, seine eigene Spezialität. Jeder von uns muss zwar alles können, aber im Normalfall hat jeder seine ganz eigene Aufgabe.
Sie sind vollzählig. Jetzt geht die kleine Gruppe hinauf auf den Turm. Einer hat den dicken Schlüsselbund und öffnet erst die hölzerne Tür, danach das Gitter vor dem Treppenaufgang. 200 Stufen geht es hinauf, dann noch einmal eine verschlossene Tür. Dahinter öffnet sich die Welt der Glöckner. An schweren hölzernen Balken hängen die Glocken, links die kleinen, rechts die großen. An den Balken sind Seile befestigt, mit denen sie ins Schwingen gebracht werden können. Eine vergitterte Fensteröffnung geht hinunter auf die Stadt. Für Kateřina Brennerova ist das sonntägliche Läuten einer der Höhepunkte der Woche.
Gerade im Veitsdom ist es was Besonderes. Das hat einen größeren Zauber, weil es so viele Glocken sind.
Die Prager Glöckner läuten die Glocken nicht, sie spielen sie. Kateřina Brennerova ist schon als Kind hinaufgestiegen zu den Prager Glocken. Ihr Vater war Glöckner und ihr Großvater auch. Sie gehört zu den Älteren hier oben auf dem Veitsdom. Sie schaut sich in der Runde um.
Wir alle sind in einem anderen Alter, wohnen anderswo, haben unterschiedliche Berufe. Wir treffen uns einfach zum Läuten. Das verbindet uns und das ist das Besondere.
Eine Viertelstunde werden sie jetzt läuten. Überall im Glockenstuhl sind Digitaluhren aufgestellt. Aus jedem Winkel müssen sie sichtbar sein. Das Läuten ist ein sekundengenaues Geschäft. Die Glöckner setzen sich Ohrenschützer auf. Dann geht es los. Das Läuten folgt einer exakten Dramaturgie. An Feiertagen ist sie anders als an Sonntagen. Allein das ist eine Wissenschaft an sich. Glöckner Pavel Ondráček hat vorher erklärt, wie sie heute läuten. Er weiß, wenn erst einmal die Glocken schlagen, ist vom gesprochenen Wort hier oben nichts mehr zu hören.
Mit den beiden kleinen Glocken geht es los, mit Jesus und Maria. Die läuten 5 Minuten. Da ist der Akkord wichtig, der Zusammenklang, der Rhythmus ändert sich. Nach 5 Minuten kommen Dominik und Josef dazu.
Es wirkt wie eine Ballettaufführung. Konzentriert ziehen die Glöckner an den Seilen. Manche stimmen sich per Blickkontakt mit den anderen ab. Andere haben, wie in einer Meditation, die Augen geschlossen. Für die kleinen, hellen Glocken reicht ein leichtes Ziehen. Bei den größeren Glocken müssen sich die Männer und Frauen mit ihrem ganzen Körpergewicht in jeden Zug hineinhängen. Jetzt bereiten sich 4 von ihnen auf die nächste Stufe der Dramaturgie vor.
Die letzten 5 Minuten kommen Václav und Jan dazu, die beiden großen Glocken.
Die beiden Glocken brauchen je 2 Glöckner, um das tonnenschwere Gewicht in Gang zu setzen. Immer schneller schaukelt das Glockenjoch, bis schließlich der Klöppel anschlägt. Die Die letzten 5 Minuten sind jetzt alle Glocken zu hören. Die Glöckner haben ihre Jacken und Pullover ausgezogen, der Schweiß steht ihnen auf der Stirn und der Holzboden zittert unter den gewaltigen Schlägen. Und dann schauen alle wieder auf die Uhr, sie geben sich Zeichen, sie ziehen nur noch leicht an den Seilen. Um Punkt 10 Uhr, so will es das Ritual, muss das Geläut verstummen. Alle Glocken auf einmal. Die letzten Sekunden hängen sich die Glöckner mit ihrem ganzen Gewicht an die Seile der großen Glocken, um sie zu bremsen, lassen sich von ihnen emporreißen vom Boden. Und dann ist es genau 10 Uhr. Die Glöckner lassen die Seile los, die Gesichter strahlend wie in Trance. Sie nehmen die Ohrenschützer vom Kopf, geben sich schweigend die Hand und lauschen dem Nachhall der Glocken, der noch minutenlang den Glockenturm erfüllt, hoch oben über der Prager Altstadt. Und sie wissen, es ist exakt der gleiche Klang, den auch viele Generationen ihrer Vorgänger gehört haben. Der gleiche archaische Klang seit dem tiefsten Mittelalter.
In SWR Kultur Glauben hörten Sie eine Sendung von Kilian Kirchgässner, Die Glöckner von Prag, wie Tschechien seine Kirchenglocken wiederentdeckt. Redaktion Ulrich Pick.